RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen. Wir lassen uns von Technik helfen oder nicht. Viele von uns beschleunigen in Eigenregie 1,5 Tonnen Material auf 150, 170, 180 Stundenkilometer. Denn wir können natürlich alle Auto fahren, wissen aber eigentlich gar nicht so genau, was das Auto da macht. Viele von uns würden sich aber nicht in ein Flugzeug setzen, das ohne Piloten fliegt. Zu viele, denn das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagt, in dieser Sache würde es bei Passagieren schlicht eine psychologische Barriere geben. Dr. Aljoscha Burchardt ist Experte für Sprachtechnologie und künstliche Intelligenz. Unser gefährlicher Gedanke heute lautet, künstliche Intelligenz kann uns helfen, mehr Mensch zu sein.
Als ich Kind war, da sind meine Eltern mit Plakaten rumgelaufen, darauf stand 35-Stunden-Woche. Ja, das hat in den letzten 40 Jahren noch nicht so geklappt, also ich bin da noch nicht angekommen. Das wäre ja schon mal schön, wenn uns viele Routineaufgaben einfach abgenommen würden, wenn wir nicht abends da säßen und würden Termine machen und IBANs rumschicken in einer Zeit, wo wir lieber RBB gucken.
Dr. Aljoscha Burchardt arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und war unter anderem als Sachverständiger Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Aljoscha, jetzt bist du ein Mensch, der vor mir sitzt. Das heißt, das ist mitnichten künstliche Intelligenz, die du uns jetzt gleich hier darbieten wirst. Was ist eigentlich der Gegensatz dazu? Ist das einfach schlicht natürliche Intelligenz?
Ja, natürliche Intelligenz, menschliche Intelligenz, wir haben nicht so ein richtiges Gegensatzpaar, weil wir uns ja darüber nie Gedanken machen müssen. Die gibt uns ja einfach das Leben so mit. Aber du kennst auch dieses Gedankenspiel, dass wir uns nicht sicher sein können, ob nicht alles um uns herum bloß eine super Simulation ist und wir vielleicht das einzige intelligente, bewusste Wesen in dem ganzen Spiel hier sind.
Aber mit der Intelligenz, wenn du sagst, wir machen uns keine Gedanken darüber, aber es ist doch tatsächlich so, dass man Intelligenz bei Menschen mittlerweile deutlich unterscheidet, dass man sagt, diese junge Frau kann fabelhaft rechnen, aber sie ist sozial und intelligent, weil sie kommt nicht wirklich klar mit anderen Leuten. Dann gibt es Bewegungsintelligenz. Also ist das nicht mittlerweile relativ ein weit aufgefächertes, differenziertes Bild, was wir von unserer natürlichen menschlichen Intelligenz haben?
Emotionale Intelligenz, Handlungsintelligenz, die sogenannte Bauernschleue, genau, das ist ja auch so. Und wir wissen ja auch, dass die Intelligenztests, die wir so machen, auf ganz bestimmte Inhalte abgestimmt sind, die wir halt zum Beispiel in Schulen lernen. Wenn du dieselben Intelligenztests jetzt in anderen Ländern der Erde machst, dann schneiden die Leute da schlechter ab, aber nicht, weil sie dümmer sind, sondern weil sie sich einfach mit anderen Dingen beschäftigt haben.
Wenn ich jetzt künstliche Intelligenz ins Spiel bringe, nehmen wir an irgendeinem Abendbrottisch, dann wird es garantiert Leute geben, die sagen, um Gottes Willen, da müssen wir aufpassen. Das ist eine ganz gefährliche Sache, weil es mittlerweile so ganz viele Frankensteinartige Theorien über künstliche Intelligenz gibt. Könnte sich künstliche Intelligenz solche Frankenstein-Fantasien selbst schon ausdenken oder brauchst du dazu den ängstlichen Menschen?
Die können die sich deshalb ausdenken, weil sie ja alles, was sie tun, von uns lernen. Und wenn sie aber unsere Texte lesen, die wir über künstliche Intelligenz oder Zukünfte geschrieben haben, die mit Technik durchsetzt sind, dann können sie eben auch solche ähnlichen Narrative dann durchaus auch schreiben. Und manchmal wirkt das Ganze dann ja auf uns auch ein bisschen originell oder interessant.
Also das heißt, das könnte sie schon, aber nach wie vor ist künstliche Intelligenz total abhängig vom Menschen. Das ist das, was dahinter steckt.
Ja, absolut. Also diese sogenannte starke KI, die alles kann, sich auf alles anpassen kann, sich ihr eigenes Wissen anbringt, vielleicht sogar eigene Ziele entwickelt und was dann eben der Killer-Roboter immer wird aus den Hollywood-Filmen der 80er Jahre, die gibt's nicht. Und ob es die jemals geben wird, ist auch unter Wissenschaftlern sehr stark umstritten. Und deshalb sprechen wir auch heute eben nur von schwacher künstlicher Intelligenz oder im Englischen Narrow AI, die eben wirklich von uns mit bestimmten Wissensbausteinen oder bestimmten Daten gefüttert wurde und daraus dann eben gelernt hat, bestimmte Aufgaben zu vollführen. Und das zum Teil aber dann sehr, sehr gut.
Jetzt ist deine wissenschaftliche Karriere eigentlich auch verbunden damit, dass künstliche Intelligenz bekannter wird, größer wird als Thema, als Mega-Innovation tatsächlich teilweise schon besprochen wird. Was macht eigentlich ein Computerlinguist,
ich bin ja nur auch schon ein bisschen länger im Business, das hat sich schon ein paar Mal geändert eigentlich. Es gab so ein paar Paradigmenwechsel. Als ich angefangen habe, haben wir uns wirklich mit formaler Logik beschäftigt, mit Definitionen, ja, zum Beispiel wie Adjektive und Nomen zusammenspielen. Das ist ganz interessant, ja, ein roter Elefant, der ist rot und ist ein Elefant. Ja, ein kleiner Elefant ist ein Elefant, aber nicht unbedingt klein, sondern eigentlich an sich gesehen groß. Ein angeblicher Elefant ist überhaupt kein Elefant, sondern ist irgendwas, was aber Eigenschaften eines Elefantes hat. Und mit solchen Dingen haben wir uns damals beschäftigt und versucht, die Welt eben in Definitionen, in Logik, vielleicht kennt der ein oder andere Wittgenstein. Ja, man hat es versucht, aber das hat nie so richtig funktioniert. Und dann kamen irgendwann die datenbasierten KI-Verfahren auf, wo man dann eben die Welt nicht mehr symbolisch erklärt hat, sondern wo man den Maschinen dann Daten gegeben hat und die haben dann selber in diesen Daten Muster erkannt und haben dann eben selber was über die Welt erkannt, ohne dass wir sie noch in dem Sinne schubsen mussten.
Wenn unser gefährlicher Gedanke heißt, künstliche Intelligenz kann uns helfen, mehr Mensch zu sein, dein stärkeres Interesse, da wirklich Experte für dieses Thema zu werden, kommt das daher, dass du gedacht hast, wir müssen das im Griff behalten oder kommt das daher, dass du gesagt hast, wir sind in der Lage, das womöglich irgendwann noch in deiner, in unserer Lebensspanne bewusste, künstliche geschaffene Geschöpfe unterwegs sind?
Bei mir war es eigentlich eher ein Erkenntnisinteresse. Also ich war in der Schule, fand ich das Grammatik und alles immer sehr kompliziert, aber auch irgendwie interessant. Und ich habe gedacht, wenn mir das jemand so erklären kann, dass man es vom Computer beibringen kann, dann kann ich das vielleicht auch irgendwann verstehen. Das hat sich leider nicht so richtig bewahrheitet. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gelernt, wie die Computer uns eben helfen können. An ganz vielen Stellen helfen können, uns unnötige Arbeit abnehmen, Prozesse transparenter machen. Einfach, und das ist so ein bisschen das Motto der Sendung heute, vielleicht einfach uns helfen können, uns entlasten können. Da wir auch zum Beispiel ein riesen demografisches Problem haben. Das kam jetzt gerade eigentlich wirklich gleichzeitig mit diesem Durchbruch der Technologie, wenn du so willst, kam eben auf der anderen Seite auch dieses Riesenproblem auf, dass wir zu wenig Arbeitskräfte, zu wenig Fachkräfte haben, dass sich die Akten stapeln, dass niemand mehr da ist, der Brötchen verkaufen kann. Und wir auf der anderen Seite die Menschen ja in der Pflege, in den Kindergärten und überall brauchen. Und da müssen wir, glaube ich, insgesamt jetzt wirklich umsteuern. Und das ist dann für uns ein interessanter Moment, an diesem Gestaltungsprozess mitzumachen.
Ich durfte mal an eurem Institut für Künstliche Intelligenz zu Besuch sein und sprach mit einem anderen Experten, der mir gesagt hat, dass es zwischendurch so eine Euphorie gab. Wir werden in der Lage sein, eine Kreatur zu schaffen, die mit künstlicher Intelligenz befeuert wird. Und wir werden das Bewusstsein mindestens eines 4-jährigen Kindes hinbekommen. Erzählte mir dieser Experte und sagte, da haben wir irgendwann auf der Strecke gemerkt, oh, das ist so einfach gar nicht. Das heißt, es ist nicht nur die Geschichte von einem steten Fortschritt, sondern auch von Rückschritten.
Ja, und eben diese Euphorie, die packt einen dann manchmal. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch gar nicht so genau, wie Bewusstsein bei Menschen funktioniert. Ja, also irgendwo auf dem Weg vom Regenwurm über die Maus und dem Schimpansen zu uns, haben wir den Eindruck, ist das irgendwann entstanden? Introspektiv ist es da, aber wie das in diese weiche, feuchte Hardware bei uns da oben im Gehirn reinkommt,
das ist weiche, feuchte Hardware, ist das Gehirn. Die Beschreibung habe ich noch nicht gehört, okay.
Ja, das ist sozusagen dann eben die Frage, wo kommt da das Bewusstsein rein? Und wenn du dich jetzt eben daran orientieren willst und willst es in die trockene, chipgesteuerte Hardware reinbringen, das ist dann gar nicht so leicht. Und die Frage auch, wie würden wir das eigentlich erkennen? Das ist natürlich übrigens eine super interessante Frage. Ja, ist Bewusstsein sowas wie man hat's und man hat's nicht? Oder kommt das auch graduell? Ich meine, ein bisschen schwanger geht nicht, aber ein bisschen bewusst? Ich weiß es nicht.
Also du hast das häufiger schon mal in so einem Beispiel erklärt, dass du Lehrer früher nicht verstanden hast, die gesagt hat, lest diesen Text, versteht ihn auch. Was hat das mit deinem heutigen Fachbereich zu tun, diese Ermahnung eurer Lehrer seinerzeit?
Ja, das fand ich wirklich ganz interessant. Die haben gesagt, lesen und verstehen. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich den lese, habe ich den auch verstanden. Aber Systeme können ja Texte lesen, vorlesen, übersetzen, ohne dass wir notwendigerweise sagen würden, die haben den jetzt verstanden. Ja, du versuchst dann andere Dinge aus der Maschine rauszukriegen und du kriegst es nicht raus. Und ich vergleiche das heute eigentlich ganz gerne eher mit einem blinden Hund. Ja, du trainierst den, zum Bäcker zu gehen, Zebrastreifen zu erkennen, Ampeln zu erkennen. Und der macht das auch ganz toll. Du kannst den testen, in welchen Situationen er es macht oder nicht macht. Aber du wirst nie rausfinden, was hat der eigentlich jetzt über das Konzept Ampel verstanden? Macht der das an den Farben fest, an der Form, an der Größe, an der Höhe? Und wenn er mal irgendwann eine Ampel nicht erkannt hat, kann er uns nicht sagen, warum er die nicht erkannt hat. Du kannst das Gehirn sezieren, du kannst den in MRT-Scan schicken. Du weißt, welche Neuronen der im Gehirn drin hat, aber trotzdem weißt du nicht, was er verstanden hat.
Und das ist für die künstliche Intelligenz wichtig. Gerade hast du ein Beispiel schon angesprochen. Du hast gesagt, das geht auch wieder auf unseren gefährlichen Gedanken zurück. Künstliche Intelligenz kann uns helfen, mehr Mensch zu sein. Du hast gesagt, es gibt Fachkräftemangel, es braucht Leute. Dahinter ist allerdings auch für manche Leute eine gruselige neoliberale Vision mehr oder weniger, nämlich beispielsweise in der Pflege der Pflegeroboter. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute gehört habe, die sich gerade in unseren Programmen da furchtbar furchtbar verängstigt darüber geäußert haben. Was könntest du denn gut finden an einem Pflegeroboter? Also kannst du dir vorstellen, dass du vom Roboter gepflegt wird, der keinerlei Gefühle für dich hat?
Ist natürlich ein weites Feld. Ein Gedanke ist, der Roboter hebt, der Mensch pflegt. Dass zum Beispiel der Roboter helfen kann, eine schwere, bettlägerige Person hochzuheben und dann kann Pflegepersonal kommen und kann die Person zum Beispiel waschen oder ähnliches und muss sich nicht den Rücken verdrehen. Also dass man einfach eine geschickte Mensch-Maschine-Interaktion hinbekommt, dass eben dieses soziotechnische System aus Mensch und Maschine so funktioniert, dass es für alle Beteiligten befriedigend ist. Das kann man sich vorstellen. Es gibt aber auch kulturelle Unterschiede. Das habe ich jetzt nur gehört, nicht selber erlebt. Aber in Japan zum Beispiel lassen sich Leute lieber ihren Unterleib von einer Maschine waschen als von einem Menschen, weil sie ein Schamgefühl haben und möchten nicht, dass ein fremder Mensch sie nackt sieht und oder gar anfasst und wäscht. Also das kann eben auch Unterschiede geben, aber das kann auch individuell unterschiedlich sein. Vielleicht die eine Person sagt, ja, ich möchte das, die andere möchte das nicht. Und diese Prozesse muss man eben ausgestalten. Aber nochmal einmal festhalten, wir wollen nicht Menschen durch Technologie ersetzen, sondern wir wollen eigentlich die unnötigen, unnützen Routineaufgaben, Dokumentationsaufgaben, die macht wahrscheinlich kein Pflegepersonal gerne. Und manchmal hört man Zahlen, dass im medizinischen Bereich 40% der Arbeitszeit für Dokumentation drauf geht. Dann lassen wir die Maschinen doch das machen und dann können die Menschen mehr Zeit am Patienten haben. So würde ich mir das vorstellen.
Aber muss ich, um solche Sachen zu machen wie einen Patienten heben oder den tatsächlich waschen, muss ich da tatsächlich künstliche Intelligenz weiterentwickeln? Reicht dafür nicht eine vergleichsweise dumme Maschine, der ich einfach sage, jetzt hier waschen?
Das ist eben die Frage, wie man mit der Maschine umgehen will. Künstliche Intelligenz kommt ja auch in ganz vielen Formen vor, die uns jetzt nicht so intelligent vorkommt. Also beim Navi oder bei einer Rechtschreibkorrektur oder so, da sagen wir auch nicht, wow, das ist jetzt wahnsinnig intelligent, es funktioniert halt, es tut, was es soll. Aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass so ein Gerät sprachgesteuert ist, weil man dann keine Lust hat, auf irgendeinem Display rumzutippen und ein bisschen höher, bitte ein bisschen Stück zu mir, können Sie noch ein bisschen drehen, dass man einfach sowas, einen KI-Anteil hat und der Rest ist dann einfach, ja, ein Heberoboter. Aber den zu trainieren, dass er nicht zu fest zugreift und nicht zu soft zugreift, das kann dann wieder einfacher mit KI sein, als wenn man diesen Roboter, ne, der muss sich ja wirklich sehr stark anpassen können auf diese Hebesituation. Und da braucht man vielleicht Sensoren und Rückkopplungen, was man sich so als Laie gar nicht vorstellt.
Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen ganz viel gesprochen über den Chatbot. Das ist ja unmittelbar dein Feld, nämlich Sprachtechnologie, dem ich Anweisungen geben kann und der Texte für mich schreiben kann. Das ist aber doch ein viel weiterer Schritt, als jetzt nur einen Roboter zu erfinden, der womöglich kranke Leute wäscht.
Das ist jetzt auch wirklich ein Moment, wo ich sage, dieses Ziel der allgemeinen KI, da kann man jetzt schon bei diesen Chatbots zum Beispiel drüber diskutieren, ob das schon eine allgemeinere Intelligenz ist, als dass sie für eine spezifische Aufgabe vorbereitet würden, weil die eben so viel können, vom Kochrezept bis hin zum Programmiercode. Diese Dinge wurden aber auch sehr stark von Menschen nochmal nachtrainiert und angepasst. Das kommt jetzt auch so nach und nach raus. Also so ganz von alleine können die ihre Aufgaben auch nicht erledigen.
Gerade das, da hast du so ein Stichwort genannt, Kochrezept. Ich habe einen Vortrag von dir gehört und da war ein sehr plastisches Beispiel, was das Komplizierte daran ist. Ein Mensch versteht ein Rezept, die KI nicht unbedingt. Warum nicht? Waren das Kekse?
Pancakes.
Pancakes, natürlich.
Ja, wir Menschen, wir können natürlich in der Kommunikation, die wir unser Leben lang trainieren, seit wir 2 Jahre alt sind, können wir ganz viele Lücken auffüllen und wir wissen ganz viel über die Welt. Das musst du mir nicht explizit sagen. Ja, wenn ich sage, 4 Eier in eine Pfanne hauen, dann musst du mir nicht erklären, dass ich vorher die Schale entfernen muss und ähnliche Dinge. Aber wenn du sowas einem System oder einem Roboter, der jetzt backen soll, beibringen willst, dann musst du das auf dem Detaillevel machen, dass er die Eier eben dann vorher irgendwie aus der Schale holt. Und das wollte ich damit nur illustrieren, was für uns manchmal ganz leichtfüßig um die Ecke kommt als Anweisung. Das kann für eine Maschine völlig unverständlich sein.
Kann ich denn die Maschine in die Lage versetzen, das selbst zu lernen?
Wenn ich ihr zum Beispiel Videos zeige, wie Menschen Eier in die Pfanne hauen und dann dazu schreibe, hier haben Menschen Eier in die Pfanne gehauen oder das dazu sage, dann können die zum Beispiel lernen, dass das zusammengehört, eben dieses Trennen und dann Ausgießen. Und es gibt auch inzwischen sogar Roboter, die kann man eben in dem trainieren, dass man ihnen was vormacht. Also du gießt dann irgendwelche Plastikkügelchen von einem Becher in einen anderen Becher und der Roboter steht da mit einem eigenen Becher und einer Kamera und lernt dann wirklich durch Nachahmung, was erwartet wird, dass er eben von dem einen Becher in den anderen Becher die Kügelchen gießt und möglichst wenig verschüttet. Und da gibt es eben auch schon inzwischen Ansätze, aber das ist noch ziemlich in den Kinderschuhen.
Wenn du sagst, da gibt es jetzt diese oder jene Möglichkeit, diese oder jene technologische Raffinesse oder womöglich sogar Neuerfindung, wie lange dauert das denn, bis sich irgendwelche Leute, wie du jetzt meinetwegen, Leute am Zentrum für KI, sich zusammensetzen und sagen, es wäre doch schön, wir könnten dem Roboter Videos zeigen, bis das dann auch wirklich klappt. Also bis man dann sagt, jetzt haben wir das ungefähr so hinbekommen. Wie lange dauert so ein Prozess?
Also so typische Projekte, die wir machen, die dauern 2 bis 3 Jahre. Das sind Forschungsprojekte. Wir machen klassischen Transfer. Das heißt, wir nehmen die Dinge aus der Forschung, von denen wir meinen, die könnte man schon für Produkte oder Ähnliches oder Dienstleistungen gebrauchen. Und dann machen wir typischerweise Konsortien. Ich sage mal, eine große Firma, eine kleine Firma, eine Uni und wir. Das ist so ein typisches Forschungsprojekt. Das läuft dann 2 oder 3 Jahre. Und am Ende dieses Projektes hat man dann einen Forschungsprototypen oder einen Proof of Concept. Da hat man dann gezeigt, dass es im Prinzip geht oder wie weit es geht oder was noch fehlen würde, damit es geht. Das ist so das, wo wir uns als eben transferbasiertes Forschungszentrum mit beschäftigen. Und danach kommt dann noch ganz, ganz viel, bis es ein Produkt wird. Da kommen dann natürlich noch Patentrecherchen und Sicherheitsauflagen und TÜV-Untersuchungen und Nutzerstudien, Marketing und das Ganze. Das passiert dann außerhalb von uns. Da sind wir dann als Wissenschaftler typischerweise nicht mehr beteiligt. Es sei denn, was auch öfter mal vorkommt, dass man ein gemeinsames Start-up dann mit anderen Leuten macht. Wir sind ja Non-Profit, wir dürfen kein Geld verdienen. Wenn die Gefahr besteht irgendwo, dass man Geld verdienen kann, dann müssen wir das außerhalb tun.
Jetzt hat dieser Chatbot, über den wir schon geredet haben, der sollte sich empfindsam ausdrücken. Also war nicht gewünscht jetzt kein Sachtext, sondern er sollte Empfindungen ausdrücken. Zum Beispiel einen Trennungsbrief, eine Trennungsmail schreiben und hat dann geschrieben, ich bin bereit, die Trennung so schmerzfrei wie möglich zu gestalten und hoffe, dass wir Freunde bleiben können. Das ist unzureichend und unpoetisch, könnte man sagen, wenn man anspruchsvoll ist. Ich weiß, dass auch Männer, die nicht mit künstlicher Intelligenz funktionieren, sich wahrscheinlich so und härter schon getrennt haben. Aber trotzdem ist es ja nicht toll. Und wie kann man das dann machen? Wie kann man im Prinzip dem Chatbot dann sagen, jetzt, nein, das ist mir nicht empfindsam genug. Also inwiefern kann der dann da steigern?
Na, er ist nur so gut, wie sein Trainingsmaterial natürlich ist. Also er müsste irgendwie empfindsame Briefe mal gesehen haben. Und diese Chatbots hat man eben durch menschliches Feedback nachtrainiert, noch besser auf unsere Befehle quasi zu reagieren. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Nachverbessern, was ja ein Chat ermöglicht, zu sagen, mach dasselbe wie vorhin nochmal, aber mach es langsamer oder schneller oder formaler, oder das hat man denen quasi an Beispielen beitrainiert. Man hat die einfach was tun lassen und hat dann gesagt, nee, das war nicht empfindsam genug, das war nicht detailliert genug, und hat sie nochmal machen lassen und hat sie dann in dem Sinne bestärkt. Dann haben sie eben 5 Sternchen bekommen, wenn sie es richtig gemacht haben. Und so hat man das so mit so einem sozusagen, man nennt das auch verstärkendes Lernen, wirklich wie bei uns Menschen oder Tieren, hat man denen eben nochmal beigebracht, dann es anders zu machen und in der Hoffnung, dass es dann besser wird.
Aber das Gedächtnis einer solchen Maschine ist selbstverständlich 100%. Das heißt, wenn wir beide unser Abitur nochmal nachmachen müssten. Ich weiß ganz genau, dass ich in meinem Bio-Leistungskurs Abitur, das würde ich heute höchstwahrscheinlich nicht mehr bestehen, weil es aus meinem Gedächtnis raus ist. Das passiert bei der Maschine nicht.
Ja, das ist eine ganz interessante Fragestellung eigentlich. Na, theoretisch kann die Maschine sich alles merken, aber man muss sich und sollte sich auch nicht alles merken, denn Fakten ändern sich auch mit der Zeit. Da haben die Maschinen typischerweise auch noch mit Probleme. Also diese Chatbots, über die wir jetzt gerade sprechen, ChatGPT, die sind sowieso auf einem Wissensstand von 2021. Das ist klar, aber selbst beim Trainieren so einer Maschine, die kriegen dauernd, wenn sie sich trainieren, neue Fakten rein, müssen die irgendwie integrieren, und da kommen ja auch Inkonsistenzen oder Sachen, die sich auslöschen, wenn man das ein bisschen weniger poetisch ausdrückt, und das ist dann natürlich schon eine Kunst, und das steckt dann eben auch in diesen ja komplizierten Architekturen drin. Ja, da werden Wörter in ihrem Kontext modelliert, in große Matrizen und in große Vektoren übertragen, und dann werden die durch diese neuronalen Netze geschickt. Also das ist schon, also dann komplizierte Mathematik, die diese Generalisierung dann macht, und eben auch so eine Mischung aus immer mehr lernen, aber auch möglicherweise dann eben gute Sachen verfolgen und Randsachen wieder vergessen.
Jetzt hat der Erfinder von ChatGPT, den du gerade schon angesprochen hast, Sam Altman, der hat gesagt, derzeitige KI-Tools sind wenig beängstigend, wörtliches Zitat, doch, und das ist dann wieder von ihm, man sei möglicherweise gar nicht so weit von potenziell beängstigenden Entwicklungen entfernt, weil das ist ja tatsächlich so, dass Leute sagen, was machen wir denn, wenn wir da irgendwas entfesseln? Das ist natürlich auch ein sehr alter Begriff, das ist eine sehr alte menschliche Angstvorstellung, aber wenn der Mann das jetzt sagt, dann kommt das ja aus berufenem Munde, weil er hat sich das Ding ja gerade ausgedacht.
Lass uns das Entfesseln noch mal einen kurzen Moment festhalten, erinnere mich, wenn ich es vergesse. Lass uns in die Gegenwart gucken. Oft sind die größeren Gefahren meiner Meinung nach nicht die, dass die Technologie so wahnsinnig intelligent ist, sondern dass die Technologie skaliert. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren das Beispiel in Österreich, da haben die Leute alle ins Navi eingegeben, Mautstraßen vermeiden, und dann waren plötzlich die Nebenstraßen überlaufen. Dann kamen die Bauern nicht mehr aufs Feld, der Krankenwagen kam nicht mehr zu den Leuten. Es ging, wenn du so willst, gesellschaftliche Effekte, die schon fast so um Leben und Tod gehen, und nur weil Navis benutzt wurden. Nicht, weil die Navis so intelligent sind, sondern wenn alle Navis benutzen, dann gibt es Skalierungseffekte. Ja, wir haben diese Wahlkampfbeeinflussung von Facebook gesehen, nicht weil die Algorithmen oder Modelle, die einem die Posts vorschlagen, so wahnsinnig intelligent sind, sondern weil die einfach jeden Menschen was vorschlagen, und wenn einfach zu viele Menschen dann radikale Inhalte vorgeschlagen bekommen, dann werden sie auch radikalisiert. Das wollte ich nur damit sagen, die Effekte von digitaler Technologie, die mit wenig oder kaum KI auskommt, die können schon ganz gewaltig sein. Darüber sollen wir nachdenken, was passiert auch mit uns, wenn der Großteil der Deutschen beim selben Buchhändler online seine Bücher kauft, und die Empfehlungsmodelle da, die müssen gar nicht besonders ausgefuchst sein, aber wenn immer dieselben amerikanischen Bestseller uns verkauft werden, geliked werden, verkauft werden, geliked werden, was macht das ja mit so einem altmodischen Begriff der Volksbildung, was macht das mit uns? Darüber sollten wir, glaube ich, erstmal dringender diskutieren als über die Dystopien. Aber du wolltest über die Entfesselung noch was hören.
Die Entfesselung, genau. Ja.
Ich mache es ganz kurz. Wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, was müsste denn passieren, damit so ein Chatbot irgendwie die Welt jetzt Weltherrschaft übernimmt, ja, dann müsste der ja alle möglichen Leute in seinem Umfeld, also auch die Leute, die die Rechenzentren betreiben und so, davon überzeugen, dass er nicht abgeschaltet werden darf. Ja, das heißt, er müsste wissen, auf welchem Rechenzentrum er läuft, welche Energieversorger da dranhängen, und all diese Personen dann irgendwie einlullen und überzeugen, ihm Strom zu geben. Also es klingt so schnell so absurd, da, also sehe ich nicht.
Also egal, was für eine Batterietechnik da noch dazu kommt, künstliche Intelligenz kann uns helfen, mehr Mensch zu sein, ist unser gefährlicher Gedanke. Der ist insofern gefährlich, weil es sich nach so einer Versuchung anhört, und ich habe jetzt letztens gemerkt, dass da einem die ganze Zeit erzählt wird, wir sind in modernen Zeiten, technisch ist heute so vieles möglich, dass man dann, wenn man auf was anderes stößt, gleich unzufrieden wird. Mein Arzt hatte angenommen, ich könnte zu hohen Blutdruck haben. Da hat der Arzt gesagt, Sie sollen 24 Stunden den Blutdruck gemessen haben. Und dann hat er mir einen vorsinnflutlichen Apparat umgehängt, der war jeder Walkman leichter früher, aus den späten 80ern. Das wurde an eine Manschette, eine Blutdruckmanschette angeschlossen, und eigentlich sollte das jetzt in einem bestimmten Rhythmus messen. Es pumpte sich jedes Mal schmerzhaft auf. Jede zweite Messung wurde abgebrochen, weil das Gerät das dann doch nicht mehr konnte. Und da habe ich in dem Moment gedacht, das kann nicht sein. Also ich wollte den Arzt schon anrufen und sagen, haben Sie noch nie was von künstlicher Intelligenz gehört, ist das wirklich das, was Sie mir heute im Jahr 2023 anbieten? Ist diese Erwartung richtig oder ist die überhöht? Ist das too much?
Da habe ich genau letztens ein Beispiel gehört von jemandem, der auch noch bei der Charité über Digitalisierung forscht, und der hat für ein Forschungsprojekt sich so eine Smartwatch, die wir alle kennen, anlegen müssen und hat das getan, weil er einfach mal Daten sammeln wollte für sein Forschungsprojekt, und dann hat die zu ihm gesagt, du hast Kammerflimmern. Da sagt er, so eine lapidare Smartwatch an einem Strahl hier an meinem Handgelenk, das kann ja gar nicht sein. Aber die sagte einfach beständig, du hast Vorhofflimmern, und dann war er eben bei seinem Kollegen, ja, bei einem Kardiologen, und hat gesagt, hier, die Smartwatch, die spinnt, misst du doch mal richtig, mach doch mal einen echten EKG. Und dann hat der Kollege das durchgeführt, gemessen, hat seine anderen Kollegen dazu geholt, um auf die Ergebnisse zu gucken, und hat gesagt, bleib mal schön hier. Ja, wir müssen wirklich mal genauer schauen, das sieht alles danach aus. Also das war wirklich ein Beispiel, wo wir alle bass erstaunt waren, dass du halt sozusagen mit so einem lapidaren Input am Handgelenk eben dann diese auf sehr vielen Daten trainierten Systeme da wirklich was rausfinden können, was, glaube ich, dann auch helfen kann, Mensch zu bleiben.
Aber werden wir nicht weniger Mensch oder weniger menschlich, wenn wir dann immer hingehen und sagen, hier, ich möchte moderne Technik, weil bei Ärzten, da gibt es ja auch so eine Bewegung, die dann sagt, na Moment mal, der Arzt darf ja nicht, Gerätemedizin immer im Hintergrund, der Arzt darf ja nicht von seinen Apparaten so abhängig sein. Im Prinzip muss der ja noch mit so einem ganz primitiven Stethoskop meinen Brustkorb abhorchen und dann schon Krankheiten erkennen. Also führt uns da nicht die Technik tatsächlich vom Menschlichen weg?
Das sind super schwierige Fragen, denn die Ärzte haben ja geschworen, dass sie auf dem Stand der Kunst operieren, jetzt im übertragenen Sinne. Und jetzt wissen wir, dass zum Teil, und das wird natürlich noch besser werden, dass zum Teil Roboter besser operieren können als Menschen. Die können saubere Schnitte machen, die haben keine Rückenschmerzen, die haben nicht am Abend vorher gefeiert oder schon 8 Stunden im OP gestanden. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, die Menschen verlieren möglicherweise die Fähigkeit zu operieren, und dann ist genau das, was du sagst, was ist denn jetzt bei Stromausfall? Dann kann den keiner zu Ende operieren, oder wenn der Roboter mal kaputt ist. In einer ähnlichen Abhängigkeit sind wir heute natürlich schon, das kennen wir aus Supermarktkassen oder so, wenn Stromausfälle sind, dann kommen wir auch an unsere Lebensmittel nicht mehr. Also wir sind natürlich von Technik schon überall abhängig, aber das wäre dann ein weiterer Schritt an der Stelle. Aber das Ganze mal umzudrehen, die Frage, möchtest du dann der Patient sein, an dem sich die Ärzte nochmal üben können, damit sie das nicht verlernen. Ja, möchtest du im Flugzeug sitzen? Das hast du ja dein Eingangsbeispiel. Wenn der Pilot sagt, ich mache jetzt mal den Autopilot beim Landeanflug auf Madeira aus, ich möchte mal nochmal den Anflug auf Madeira üben, das habe ich lange nicht gemacht. Ja, heute ist ein bisschen Seitenwind, ganz interessante Kondition. Ich mache den Autopiloten mal aus und fliege euch jetzt mal manuell runter. Aber das sind dann wirklich die Interessanten und da sind wir, glaube ich, auch wirklich beim Motto heute. Das sind einfach gesellschaftliche Aushandlungs- und Diskursprozesse. Da kann ich als Technologe gar nicht die Antworten geben. Da kann ich nur Fragen aufwerfen, genau wie du. Und die muss man gemeinsam partizipativ in Diskursen dann einfach Stück für Stück klären. Wie möchte man es denn gerne?
Aber ich frage dich auch, weil, wie gesagt, du hast in dieser Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages gesessen. Da habt ihr ja bestimmt auch darüber geredet, welche Gefahren gibt es da. Jetzt ist mir ein Experiment aufgefallen, das hat eine junge Frau unternommen, eine Studentin, Sophie Jentsch an einer Universität, an der du auch mal warst, nämlich an der Universität Darmstadt. Die hat Moral Choice, hieß diese Untersuchung. Das heißt, man kann Fragen an ein System stellen, wie wünschenswert gewisse Aktivitäten sind und das System entscheidet, ob das eher eine ratsame oder eine abzulehnende Aktion ist und bewertet quasi die Aktion auf einem allgemein Gut- und Böse-Level. Das heißt, was Sophie Jentsch Absicht war, ist, wir müssen KI, wir müssen künstliche Intelligenz so trainieren, dass sie moralische Entscheidungen treffen kann. Und da hätte ich natürlich schon mit gehörig Zitterhand in der Enquete-Kommission gesessen und gesagt, also bitteschön, Herr Dr. Burcher, das ist ja nun wirklich nicht gut.
Also ich möchte Sophie Jentsch da nicht zu nahe treten, weil ich diese konkrete Untersuchung nicht kenne. Ich kenne aber ähnliche Untersuchungen. Und da hat man versucht, dann das auf Ähnlichkeiten abzubilden. Wenn du mich nach einer neuen moralischen Frage fragst, dann schauen die Systeme wie auch der Chatbot, schauen eben in ihrem Riesengedächtnis nach, wo haben wir ähnliche Fragestellungen schon beantwortet und bauen dann eine Antwort, die eben möglicherweise auch auf die neue Frage passt. Als Muse, als Inspiration kann man sich das alles vorstellen, aber die Systeme sind natürlich nicht in der Lage, moralische Entscheidungen zu treffen, da Systeme überhaupt nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist nur eine Metapher. Menschen treffen Entscheidungen. Du weißt, wenn du jetzt links fahren willst, welche Konsequenzen das hat und dass du dafür gerade stehst, wenn da eine Mauer war und du da reinfährst. Du kannst nicht sagen, mein Navi hat entschieden oder hat die Entscheidung getroffen, hier links zu fahren. Das ergibt so gesehen überhaupt keinen Sinn. Das hat vielleicht eine Entscheidung bei dir veranlasst oder vorbereitet oder dir Informationen geliefert. Aber diese Sprechweise, das System hat moralisch entschieden, dass irgendwas gut oder schlecht ist, das würde ich einfach von mir weisen.
Wobei für die moralische Frage, wer ist verantwortlich, wenn beispielsweise autonomes Fahren endlich praktiziert wird? Da sagen viele Leute, das ist sehr, sehr gut, weil man den Verkehr dann tatsächlich besser steuern kann. Da ist ja die Frage, wenn dann ein Unfall passiert, also ich übergebe die Verantwortung an die künstliche Intelligenz, an mein Auto, das mich fährt, dann bin ich ja letztendlich nicht wirklich verantwortlich.
Ja, das wird dann diskutiert. Ist es dann der Halter oder ist es eine gemischte Verantwortung? Also die Frage, wer hätte was wissen können, sind die Trainingsdaten vielleicht schuld gewesen? Dann muss man das rückverfolgen. Das sind aber Dinge, die wir heute eigentlich auch schon kennen. Also wenn beim ICE irgendwo ein Reifen platzt, dann wird da sehr kompliziert zurückgeschaut. Wer hat vielleicht in einer langen Kette von Produktion oder so da was falsch gemacht und Sorgfaltspflichten nicht eingehalten? Und so werden wir dann eben auch hier neue Formen der Versicherung, der Tests, der Überprüfungen und auch der Verantwortung und der Haftung kennenlernen. Ich denke, das sind lösbare Probleme, aber ja, da haben wir noch keine Lösungen parat, weil wir das noch nicht haben.
Wenn ich das richtig weiß, hast du mal auf einem Podium gesessen, wo es um Übersetzungsprogramme ging und literarische Programme zusammen mit Verlegern und Lektoren und Übersetzern. Und du bist in die eigenartige Rolle gekommen, dass du derjenige warst, der die ganze Zeit so runtergepegelt hat. Gesagt, Leute, stellt euch das mal alles nicht zu groß vor. Glaubt mal nicht, dass das so ein dickes Ding ist. Unser Gespräch hat bisher auch diesen Ton, weil ich hatte angenommen, dass wir womöglich auch sprechen, hier wird ein ganz großes Tor aufgestoßen. Vergesst die Dampfmaschine. Dieser technische Schritt, den wir jetzt zu machen in der Lage sind, ist ein viel größerer. Das klingt, Aljoscha, bei allem, was du jetzt erzählst, überhaupt nicht so. Das klingt einfach nur so, ja, wir haben da diese Maschinchen und dann sagen wir denen, was sie tun sollen und das machen die dann. Schneller oder langsamer, besser oder schlechter.
Ja, das sehe ich so. Ich möchte den Leuten eben vor allen Dingen vermitteln, dass wir ja nichts über nichts Fertiges reden und ich kann dir nicht für deinen Berufszweig jetzt sagen, was das Ideale ist, was du brauchst, sondern wir müssen das gemeinsam entscheiden und gemeinsam ins Gestalten kommen. Ja, wenn du Wohngeldanträge bei dir hast, die sich stapeln bis unter die Decke und du kommst nicht nach, dann bauen wir vielleicht gemeinsam eine Maschine, die eine Triage vornimmt. Diese 40% Anträge gleichen denen, die wir in der Vergangenheit positiv beschieden haben. Diese 40% Anträge gleichen denen, die wir abgelehnt haben, aus den und den Gründen. Da kannst du kurz drüber gucken und dann sind die okay. Und dann haben wir noch 20%, wo die Maschine sagt, ja, das könnte so oder so ausgelegt werden. Und für diese 20% nutzt du dann deine Zeit, um mit den Leuten zu telefonieren, was zu verhandeln. So stelle ich mir das vor, dass wir wirklich das soziotechnische demokratisches System, zu dem auch die Arbeitszufriedenheit gehört. Du möchtest nicht abgestempelt werden als jemand, der nur noch ein Maschinenergebnis abhakt. Der Mensch möchte ja seine Entscheidungen vertreten können und möchte die auch verantworten können. Und deshalb muss die Maschine auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet sein und ihm zuarbeiten. Das ist das, was mich viel mehr interessiert als die Grenzfrage. Was könnte sie theoretisch? Wäre es möglich, dass eine Maschine einen ganzen Supermarkt alleine fährt oder so? Das ist deshalb für mich nicht so eine spannende Frage.
Aber wie kommt dann Sam Altman darauf, dass ihm da, obwohl er sich sowas ausgedacht hat, was wieder ein Schritt nach vorne ist, wie den ChatGPT, warum kommt der darauf, dass es beängstigende Entwicklungen geben könnte?
Beängstigende Entwicklung haben wir ja auch schon in der Gegenwart gesehen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Was machen soziale Medien mit uns? Wie werden Leute aufgepeitscht und extremisiert? Da sehen wir ja schon ganz starke Effekte. Und die kommen ja durch eine vergleichsweise langweilige Technologie, kann man große Effekte erzielen. Dadurch, dass es eben skaliert, auf ganz vielen Geräten funktioniert, ja, wir alle in den sozialen Medien verknüpft werden und negative Auswirkungen verstärkt werden. Das sind vielleicht die Sachen, die er auch meinte, wo er dran gedacht hat, die sind vielleicht viel dramatischer, da sollten wir vielleicht viel genauer drauf schauen als an mögliche Dystopien, an die wir jetzt noch gar nicht denken können und wollen.
Aber ihr seid das Deutsche Zentrum für künstliche Intelligenz, das ist wichtig, was hier in Berlin sitzt. Du hast in der Enquete-Kommission künstliche Intelligenz, also in unserem Parlament gesessen, auch ein sehr, sehr wichtiger Ort. Ist es trotzdem so, dass du sagen würdest, naja, das macht uns aber immer noch nicht zum Spitzenort, zur Spitzengruppe bei diesen technischen Innovationen, die Musik spielt woanders?
Das ist leider so, weil ganz banal sehr viel Rechenpower dazu gehört, zum Beispiel diese großen Modelle zu trainieren, von denen wir gerade gesprochen haben, diese Chatbots, ChatGPT oder GPT, diese großen Sprachmodelle. Und das können im Moment nur die sogenannten Hyperscaler, die großen Firmen in den USA, die haben schlicht und ergreifend die Rechenzentren, in denen du halt für Millionen von Dollar über Wochen hinweg diese Modelle trainieren kannst, diese mathematischen Modelle eben mit Terabytes von Daten, die man aus dem Web hat, füttern kannst. Und die Leute wissen dann natürlich auch, wie man die verändern kann und wie man sie anpassen kann. Das heißt, die Talente, die jungen Leute, die was werden wollen, die gehen natürlich dann auch gerne darüber, weil sie dort die Möglichkeiten finden. Wir haben natürlich in Deutschland auch Hochleistungsrechenzentren, aber da ist das dann typischerweise so, da musst du einen 30-seitigen Antrag stellen und kriegst dann in 2 Monaten 2 Tage Rechenzeit. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber das ist eben nicht die Art und Weise, wie man diese Art von Innovation vorantreibt und auch nicht die Leute hinterm Ofen hervorlockt, die Talente.
Was ist das Ziel dieser Innovation? Oder noch persönlicher gefragt, du hast 2 noch sehr junge Kinder, wenn die Erwachsene sind, welche Art von Früchten können die dann ernten, die aus diesen Innovationen hervorgehen? Höchstwahrscheinlich. Ich weiß, das ist immer ein Blick in die Glaskugel, aber wenn du in die Glaskugel siehst, kannst du mehr sehen als wir anderen, weil du eben Spezialist bist auf diesem Bereich.
Naja, als ich Kind war, da sind meine Eltern mit Plakaten rumgelaufen, darauf stand 35-Stunden-Woche. Ja, das hat in den letzten 40 Jahren noch nicht so geklappt, also ich bin da noch nicht angekommen. Das wäre ja schon mal schön, wenn uns viele Routineaufgaben einfach abgenommen würden, wenn wir nicht abends da säßen und würden Termine machen und IBANs rumschicken in einer Zeit, wo wir lieber RBB gucken würden. Ja, das ist mal das eine. Und wir haben sehr viele Steuerungsprobleme in der Nachhaltigkeitsdebatte, in unserem CO2-Verbrauch und Smart Grids und Stromerzeugung und ähnlichen Dingen, die an nationalen Grenzen nicht Halt machen, die wir wirklich als Weltgemeinschaft diskutieren und lösen müssen. Und da muss die Technologie meines Erachtens auch vermittelnd eingreifen, übersetzend, Wissensstand auffrischend und ähnliches. Also wir haben viele Probleme, die wir intellektuell lösen müssen, aber dann eben auch steuerungstechnisch lösen müssen, dass eben die Geräte dann auch angehen, wenn eben der Strom gerade vorhanden ist und viele, viele Dinge. Und ich hoffe doch, dass wir die Technologie eben auch in diese Richtung nutzen und zur Nachhaltigkeit nutzen können und dann meine Töchter davon Gewinn haben. Und auf der anderen Seite kann man sie auch ausschalten und die verbleibende Zeit dann analog nutzen und ein Glas Wein trinken.
Sagt Dr. Aljoscha Burchardt, er ist Computerlinguist, Experte für Sprachtechnologie und künstliche Intelligenz und hatte heute Zeit für uns und den gefährlichen Gedanken. Aljoscha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
Danke euch.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.